weiß nicht, wie es bei euch ist, auf eurem Arbeitsplatz oder daheim, wenn ihr mal so hinter den Schreibtisch schaut oder hinter das Sofa oder wo auch immer. Und da blickt ihr, laufen verschiedene Kabel lang. Und es kann ja passieren, dass dann irgendwie so einige Kabel nicht nur parallel, schön, gerade nebeneinander liegen, sondern dass so ein Kabelgewirr entsteht. Irgendwie so ein großer Ball an Kabeln und aus allen Seiten ragen irgendwelche Kabel heraus. Und du ziehst an einem Kabel und denkst, okay, wo wird das andere Ende sein? Und der ganze Ball bewegt sich mit. Und jedes Kabel ist irgendwie mit davon betroffen. Und du weißt nicht so richtig, sind die Kabel überhaupt alle verbunden und ist das alles wichtig, was da drin ist? Oder sind da noch irgendwelche Kabel, die eigentlich nur zwei leere Enden haben? Laufen sie tatsächlich von der Steckdose zum Computer oder zur Lampe oder wo sie hingehören? Oder sind sie miteinander verbunden oder sind sie falsch verbunden? Wenn ich jetzt irgendwie die Lampe anmache, entsteht dann ein Kurzschluss und überall fängt es an zu rauchen. Es gibt solche Phänomene, wo man einfach denkt, das ist so ein Kabelsalat, so ein Kabelgewirr, da weiß ich gar nicht, wo was dazugehört. Und in unserem Predigttext ist es ein wenig ähnlich heute Morgen. Es ist ein merkwürdiger Text. Und es laufen scheinbar so viele verschiedene Aspekte mit hinein in diesen Text. Und es ist durchaus schwierig, mal den Hauptstrang herauszuziehen und mal zu schauen, was ist hier eigentlich die Hauptverbindung. Martin Luther, er schreibt, dieser Text ist wie ein stacheliger Busch und dennoch müssen wir hindurch. Es ist nicht so ganz einfach herauszufinden, worum geht es hier. Und da sind so viele Namen, die uns fremd erscheinen. Ja, es ist wie so ein stacheliger Busch, so ein Kabelgewirr, durch das man sich hindurcharbeitet. Aber ich bin mir sicher, es wird sich lohnen, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen und die Lehren zu finden, die vielleicht nicht gleich beim oberflächlichen Lesen einem ins Auge springen, aber doch hier drin enthalten sind. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 14, und zwar das ganze Kapitel. 1. Mose 14, ab Vers 1. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Shinar, Ajochs, des Königs von Elasakedor, Laomas, des Königs von Elam und Tidal, des Königs von Goim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedor und Laoma gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich. Und im 14. Jahr kamen Kedor, Laoma und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashterum Karnaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kiatayim und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach En-Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hazezon Tamar wohnten. Und sie zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Siddim. Gegen Kedor Laoma, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von China, und Ajoch, dem König von Elassa. 4 Könige gegen die 5. Im Tal Siddim aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Dann nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon, und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrams Bundesgenossen.
Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, die in seinem Haus geborenen Sklaven, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laoma und die Königin, die mit ihm gewesen, geschlagen hat, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abram: Gib mir die Seelen, die Habe aber nimm für dich. Da sagte Abram zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu dem Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst: Ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich. Nur für die Knechte verzehrt, was die Knechte verzehrt haben, und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Nun, das Schwierige an diesem Text sind nicht nur die Namen, die uns größtenteils ganz fremd sind. Schwieriger ist noch die Frage: Warum hat Gott uns diese Geschichte durch seinen Geist aufschreiben lassen? Was sollen wir an dieser Begebenheit lernen? Und wie konnten die Leser zur Zeit von Mose und wie können wir heute daraus lernen? Wovon sollen wir überführt werden? Worin sollen wir zurechtgewiesen werden? Was ist die Lehre aus diesem Text, die wir entnehmen sollen? Das Erste, was mir bei diesem Text auffiel, ist die Fülle an verschiedenen Verbindungen und Gemeinschaften, die hier genannt werden. Und tatsächlich, es sind so viele Details hier genannt, so viele spezifische Beziehungen dargestellt, dass man sich wundert, was hier eigentlich alles beschrieben wird. Und deswegen wollen wir mal in einem ersten Punkt schauen, diese vielen Verbindungen. Wenn wir uns einmal anschauen, was für ganz unterschiedliche Formen der Verbindungen und Zusammenschlüsse wir hier in diesem Kapitel finden, dann gäbe es eine ganze Menge an praktischen Themen, die man ansprechen kann anhand dieses Textes. Zum Beispiel gibt es eine politische Verbindung. Wir lesen von 5 Königen der Städte Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Bela. Alles Städte um das Salzmeer, also um das Tote Meer im Süden Israels. Und diese Stadtkönige aus dem Gebiet dieses Toten Meeres, sie beginnen hier das ganze Geflecht in Bewegung zu bringen. Von ihnen geht sozusagen dieser Ruck aus, der jetzt hier diese ganze Geschichte ins Rollen bringt. Denn was machen sie? In Vers 3 lesen wir: Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. Vers 4: 12 Jahre hatten sie Kedor Laoma gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich. Es ist ein politisches Bündnis, was sie hier machen. Sie verbinden sich, weil sie nicht länger einem anderen König über ihnen Tribut zahlen wollen. 12 Jahre lang waren sie Vasallen von Kedor Laoma, einem mesopotamischen Herrscher, der weit weg war, sogar noch etwas östlicher als Ur, dieser Heimatstadt Abrams, in Elam. Später kamen da die Perser her. Und wir können uns fragen, sollten Christen sich eigentlich politisch einbringen? Sind solche politischen Verbindungen etwas, was wir als Christen tun können? Oder ist das hier etwas, diese Empörung, dieser Zusammenschluss, ist es hier etwas, wovor wir gewarnt werden? Dürfen Christen sich eigentlich gegen gewaltsame Herrscher auflehnen? Immer wieder eine Frage, auch unter Christen. Diese
Könige, sie sagen so, 12 Jahre Gewaltherrschaft ist uns genug, es ist Unrecht, wir lehnen uns auf. Ist dieses politische Bündnis rechtens? Kann man sich fragen. Aber wir finden hier auch ein militärisches Bündnis. Innerhalb eines Jahres, ja, im 13. Jahr lehnen sie sich auf, im 14. Jahr kommen 5 Könige, ja, nachdem diese 5 Stadtkönige sich aufgelehnt haben, kommen 4 Könige. Und zwar ein Bündnis aus 4 Großkönigen. Die treten auf das Feld zusammen mit dem großen Herrscher Kedor Laoma von Elam. Kommen noch 3 andere Könige, die er mitnimmt, die mit ihm zusammenkommen, heißt es hier. Und die mit ihm waren. Und er will seine Autorität und seine Herrschaft, sein Reich befestigen und bestätigen. Und so kommen zum Beispiel der König von China, das ist Babylon, und noch andere Könige mit ihm. Und sie haben eine enorme Armee und sie schlagen die Aufständischen in einem kurzen Prozess nieder. Ein militärisches Bündnis. Zum ersten Mal hören wir im ersten Buch Mose von einem Krieg. Von einem richtigen Krieg. Und diese Erzählung ist aber auch die einzige Geschichte in den vielen Erzählungen von Abram, in dem er als ein Krieger, als ein Kämpfer auftritt. Er tritt in diesen Krieg mit hinein. Und wir können uns fragen, gibt es rechtmäßige militärische Einsätze? Gibt es gerechte Kriege? Wie ist es mit den Kriegen, die nicht so eindeutig sind, wo vielleicht die Zwecke, die Motive ein bisschen fraglich sind? Dürfen Christen als Soldaten kämpfen? Das gab immer wieder Debatten auch in der Kirchengeschichte. Dürfen Christen Gewalt anwenden zur Verteidigung oder zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit? Einige Ausleger erklären Abrams rechtmäßigen militärischen Einsatz damit, dass er von Gott in besonderer Weise zum Besitzer und zum König des Landes berufen wurde. Er handelte sozusagen gar nicht als Zivilperson, sondern in politischer Autorität. Geht es hierum? Um die Frage nach einem militärischen Einsatz, ob es richtig ist oder falsch? Wir finden hier auch ein soziales Bündnis, eine soziale Verbindung in Vers 12. Da heißt es, und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Lot wohnt in Sodom. Er gehört zu der Gesellschaft, zur Gemeinschaft Sodoms. Das hat natürlich eine Vorgeschichte. Lot wählte sich die wasserreichen Felder in der Jordanebene. Ein Kapitel zuvor, er schlug seine Zelte auf, bis nach Sodom, heißt es. Und es dauert nicht lange, da wohnt er mitten in Sodom. Da ist er Teil von dem sozialen Gefüge dieser Stadt. Er gehört zur Stadtgemeinschaft. Und hier muss er plötzlich erkennen, das fruchtbare Land, das ich mir ausgewählt habe, das gehört gar nicht den Sodomitern, sondern es gehört Kedor Laoma. Hier ist noch ein viel schwierigeres politisches Geflecht hinter dem scheinbar so guten Leben, hinter den scheinbar so fruchtbaren Feldern, hinter dem scheinbar so erfolgsversprechenden Aussichten. Ein guter Teil von all dem Gewinn muss abgegeben werden an Kedor Laoma. Aber vor allem führt diese soziale Verbindung mit Sodom auch zu der Folge, dass Lot mittragen muss, was die Rebellion dieser Stadtkönige heraufbeschworen hat. Er hat diese Verbindung mit der Stadt Sodom ist er eingegangen und jetzt trägt er mit ein zeitliches Gericht über die Stadt Sodom. Die Könige, sie nehmen Lot und seine Familie und all seine Habe als Kriegsbeute mit.
Lots soziale Verbindung lässt ihn teilhaben an diesem Gericht, das Gott über diese sündige Stadt bringt. Und wir könnten also darüber sprechen, wie sehr muss sich ein Christ von der ungläubigen Gesellschaft distanzieren? Wie ist es eigentlich mit diesen sozialen Verbindungen? Wo können wir die richtigen Grenzen ziehen? Nun, sicherlich will uns diese Stelle nicht sagen, dass wir nur in christlichen Städten wohnen dürfen und dass wir nicht mit Ungläubigen Tür an Tür wohnen dürfen. Aber es sagt doch vielleicht etwas aus über diese Frage, wie weit können wir denn hier soziale Verbindungen eingehen? Ist es vielleicht weniger äußerlich, aber mehr innerlich zu verstehen, wie weit wir uns einlassen auf ein Denksystem, auf eine Haltung, auf ein Lebensbild? Aber wir finden hier auch verwandtschaftliche Verbindungen. Ja, wir haben gerade gelesen, Vers 12, und sie nahmen Lot mit, dem Sohn von Abrams Bruder. Mehrfach wird hier erwähnt in diesem Kapitel, Abram und Lot sind verwandt. Zu diesem Zeitpunkt dürfte eigentlich jedem Leser bekannt sein, wer Lot ist. Er wird hier nicht eingeführt, aber es wird immer wieder betont, Lot ist der Sohn von Abrams Bruder. Lot ist Abrams Neffe. Sie haben eine familiäre, eine verwandtschaftliche Verbindung. Und eventuell trifft das sogar auch auf den Mann Mamre und seine Brüder zu, die mit Abram kämpfen, denn das heißt, Mamre ist ein Amoriter. Und auch wenn er bei Sichem wohnt, in Vers 7 lesen wir, dass die Großkönige auf ihrem großen Vernichtungsfeldzug im Süden Israels die Amoriter schlugen, und zwar die Amoriter, die zu Hazezon Tamar wohnten. Also wahrscheinlich gehörten sie zumindest zu dem gleichen Volk wie Mamre, auch wenn sie an unterschiedlichen Orten wohnten. Wie ist es mit der Verantwortung eines Christen gegenüber seiner eigenen Familie und seinen Volksgenossen? Hat diese familiäre Beziehung, die familiäre Verbindung eine besondere Stellung für uns Christen? Haben wir eine besondere Verantwortung für die, mit denen wir familiär verbunden sind? Gilt es auch hier, dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser? Müssen wir immer zur Familie stehen? Oder gibt es Dinge, die noch darüber hinausstehen? Ist die Verwandtschaft die engste Bindung? Oder gibt es Bindungen, die noch enger sein sollten? Wir erfahren sogar von einer wirtschaftlichen Verbindung. Abram wohnte in Sichem, und da, wo er zu Beginn ja auch seinen Altar gebaut hat und wo er nach Ägypten auch wieder hin zurückgegangen ist. Und mittlerweile hat er anscheinend an Ansehen und Einfluss gewonnen. Denn wir lesen hier, er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrams Bundesgenossen. Bundesgenossen. Sie hatten einen Bund miteinander beschlossen. Dabei waren Mamre und seine Brüder nicht gläubig. Es war kein geistlicher Bund, den sie beschlossen haben. Nun, wir wissen nicht genau die Bestandteile und die Verpflichtungen dieses Bundes, aber es war vermutlich eine wirtschaftliche Absicherung, wie man es damals zu tun pflegte. Besitzer großer Reichtümer, großer Herden zum Beispiel oder anderer Habe, sie sicherten sich gegenseitig ab zum Schutz vor Katastrophen, vor Krankheiten oder Krieg. Sie traten füreinander ein. Sie versprachen einander in einem Bund, wenn es dem einen dreckig geht, dann kümmert sich der andere mit. Wir unterstützen uns gegenseitig, eine wirtschaftliche Verbindung als eine Art Versicherung. Und Abram ist solch ein wirtschaftliches Bündnis mit diesen drei Männern, diesen Amoritern eingegangen. Und auch die 318 Diener Abrams sind mehr oder weniger in einem Arbeitsverhältnis mit Abraham verbunden. Ja, sie waren wahrscheinlich Sklaven, also ihre Eltern arbeiteten bereits für Abraham. Sie sind in seinem Haus geboren. Sie wurden von Abraham ausgebildet und sie dienten ihm in einem mehr oder weniger geregelten Arbeitsverhältnis, so wie es damals eben verbreitet war. Nun war es richtig von Abraham, sich mit ungläubigen Kanaanitern in der Arbeit zu verbinden? Und war es angemessen von Abraham, den 318 Knechten von ihnen zu verlangen, dass sie nicht nur für ihn arbeiten, sondern auch ihr Leben für ihn einsetzen? In diesem Feldzug den vier Königen hinterher? Wie ist es mit unseren Verhältnissen auf der Arbeit, mit unseren Arbeitgebern? Dürfen wir als Christen sagen, da geht es zu weit, da mache ich nicht mit? Was ist unsere Verantwortung gegenüber Arbeitgebern? Und wie ist es eigentlich mit unseren Verhältnissen, mit unseren Arbeitsverhältnissen? Können wir mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht gläubig sind? Können wir uns da mit ihnen verbinden? Wo ist die Grenze der Verantwortung im Arbeitsbereich? Zum Ende des Kapitels erfahren wir aber auch von einer ganz unerwarteten Verbindung mit dem Melchisedek, dem König von Salem, eine geistliche Verbindung. Melchisedek, er taucht so ganz unvermittelt in dieser Geschichte auf. Und gleich bei der ersten Begegnung gibt es eine deutliche Verbindung, weil Abraham und Melchisedek an denselben Gott glauben und ihm dienen. Und so Gott will, werden wir nächste Woche noch mehr darüber nachdenken, diese Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek. Aber hier finden wir durchaus ein Zeugnis einer geistlichen Verbindung. Sie kennen einander nicht, sie begegnen offensichtlich zum ersten Mal und doch ist sofort eine Verbindung da. Sofort ein Vertrauen, sofort ein Geben und Nehmen. Und schließlich gibt es aber auch unverbundene Parteien hier. Als wäre das Ganze noch gar nicht verwoben genug mit all diesen verschiedenen Verbindungen und Beziehungen, erfahren wir von 6 Völkern, die namentlich hier aufgezählt werden, die sich eigentlich gar nicht mit den 5 Stadtkönigen verbündet hatten in der Rebellion und sie dennoch auf den Feldzug der Großkönige völlig aufgerieben werden. Dabei waren es mächtige und hochgewachsene Völker, die Rephaiter zum Beispiel. In 5. Mose 2, da begegnen sie uns wieder, auch den Israeliten. Sie werden als Riesen beschrieben. Und auch die anderen Völker, es sind solche, die dann unter Mose teilweise den Israeliten wieder begegnen. Und es sind mächtige Völker, es sind mächtige Gegner. Doch diese Giganten, sie werden einfach besiegt von dem riesigen Heer der Großkönige. Sie werden einfach niedergemacht, obwohl sie scheinbar gar nichts mit diesem Aufstand, mit dieser Rebellion zu tun hatten. Es zeigt zum einen diese militärische Macht der Großkönige. Nichts konnte sich ihnen in den Weg stellen. Sie haben einfach alles plattgewalzt. So mächtig und so stark waren sie. Aber es zeigt auch, dass die Verbindungen nicht immer so eindeutig sind. Nicht nur Lot wurde mitgerichtet, weil er eine falsche Verbindung eingegangen ist. Es gab hier sogar solche, die hatten scheinbar gar nicht diese Verbindung und sie wurden trotzdem mit hineinverwickelt. Nun, das ist die Welt, in der wir leben. Dieses Kapitel, es zeigt uns etwas von der Komplexität, von dieser Verstricktheit, dieser Vielschichtigkeit unseres Lebens. Und auch, dass es für uns Christen nicht immer leicht ist, diese unterschiedlichen Situationen richtig zu beurteilen. In den einzelnen Verbindungen, in denen wir stehen, die richtige Antwort zu finden, die richtige Haltung zu finden, die richtige Einstellung zu finden. Wie ist jetzt hier unsere Verantwortung? Was ist jetzt hier unsere Aufgabe? Wo ist jetzt hier wirklich die Grenze, wo wir aufpassen müssen? Aber um all diese Verbindungen und all diese Themen geht es nicht vorrangig in unserem Text. Und dieser Text ist auch nicht der richtige, um diese Punkte für Christen angemessen zu behandeln. Gerade weil hier diese Vielschichtigkeit, diese Komplexität mit all diesen vielen verschiedenen Aspekten aufkommt, es zeigt uns, das sind alles kleine Teile, alles Dinge, die mit hinzukommen. Aber worum geht es denn in diesem Verbindungsgewirr, in diesem Kabelsalat, in diesem stacheligen Busch? Was ist denn der Grund, warum Gott uns dieses Kapitel so ausführlich aufzählt? Und da kommen wir zum zweiten Punkt, die Verbindung der Liebe. Es ist vielleicht die unscheinbarste Verbindung, doch ich bin der Meinung, dieser Bericht stellt uns die Verbindung der Liebe vor. Denn unser Predigtext steht nicht für sich selbst irgendwie isoliert, sondern er gehört zu einer Reihe von Prüfungen des Glaubens von Abraham. Im ersten Teil von Kapitel 12 ging es um die Prüfung im Umfeld vom Götzendienst. Sein Glaube wurde geprüft in Ur und er musste hinausziehen, er musste alles verlassen. In dem zweiten Teil ist er in Kanaan angekommen und sein Glaube wird geprüft durch die Hungersnot. Selbst da, wo er gehorsam war, ist plötzlich Mangel da und er zieht nach Ägypten. In Kapitel 13 wird sein Glaube geprüft durch den Streit mit Lot. Da, wo sie aneinander geraten und Lot und Abrahams Herden, sie waren so groß, dass sie sich voneinander trennten und Lot nahm scheinbar das bessere Land, während Abraham demütig zur anderen Seite zog. Abrahams Glaube wird geprüft durch den Streit mit Lot. Aber hier in Kapitel 14, da wird Abrahams Glaube geprüft durch die Not des Nächsten. Hier kommt die Frage auf nach Barmherzigkeit und Liebe, nach Nächstenliebe. Abraham ist hier gar nicht direkt und unmittelbar betroffen. Diese vier Großkönige, sie ziehen östlich von Abraham vorbei. Er ist gar nicht direkt betroffen. Aber bei der großen Schlacht, da flieht ein Mann und er schafft es irgendwie, zu Abraham zu gehen. Warum auch immer, zu Abraham, dem Hebräer, und er gibt ihm Bescheid. Und wie reagiert Abraham? Hat diese Situation irgendetwas mit Abrahams Glauben zu tun? Und ja, er beweist Glauben, indem er Liebe und Erbarmen dem gefangenen Lot gegenüber beweist. Er geht ihm nach, er befreit Lot. Und die Seinen. Und ich glaube, hier geht es um mehr als bloß die Tatsache, dass sie Verwandte sind. Lot wird öfters der Sohn von Abrahams Bruder genannt. So auch in Vers 12 haben wir gelesen. Aber in Vers 14 heißt es, und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, die in seinem Haus geborenen Sklaven, ausrücken, 318 Mann, und er jagte ihnen nach, bis nach Dan. Der Begriff Bruder kann auch für die weitere Verwandtschaft stehen oder für Volksgenossen. Aber in der Abraham-Erzählung wird Lot gerade dann Bruder und nicht Sohn des Bruders oder Neffe genannt, wenn die besondere Nähe und die herzliche Verbundenheit ausgedrückt werden soll. Eben diese Liebe. In Kapitel 13, Vers 8, da wo es um diesen Streit ging, ja, da wird auch erwähnt, dass Lot ja der Sohn von Abrahams Bruder ist und so weiter. Aber dann, als sie sich einander begegnen und Abraham in bewegender Weise Lot diesen Vorschlag macht und sagt, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Es geht hier um mehr als allein, wir sind doch verwandt. Abraham drückt aus, wir haben einander doch lieb. Wir sind doch miteinander verbunden in Liebe.
Warum ist Streit unter uns? Nun, es hängt nicht nur an einem Begriff, doch wir sehen, Abraham rettet Lot nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Liebe. Aus herzlicher Verbundenheit mit Lot. Er hatte nicht die Pflicht, ihn zu retten. Und es ist nicht das gleiche Blut oder die gleiche Herkunft, die ihn antreibt, sondern die Liebe, die er zu Lot beweist. Und die Liebe ist in all den verschiedenen Verflechtungen und Verbindungen dieses Lebens eine der wichtigsten. Denn die Liebe ist die treue Gefährtin des Glaubens. Glauben und Liebe sind miteinander verbunden. Und darum wird Abrahams Glaube geprüft, indem seine Liebe erprobt wird. In unserem Glaubensbekenntnis von 1689, da wird diese Beziehung zwischen Glaube und Liebe treffend formuliert. In Kapitel 11 über die Rechtfertigung in Absatz 2 heißt es: Glaube, der auf diese Weise Christus und seine Gerechtigkeit aufnimmt und sich darauf verlässt, ist das einzige Mittel der Rechtfertigung, doch nicht das einzige, das sich bei einer gerechtfertigten Person findet. Vielmehr ist er stets mit allen anderen rettenden Gnadengaben verbunden. Es ist auch kein toter Glaube, sondern einer, der aus Liebe tätig ist. Glaube und Liebe sind miteinander verbunden. Die Reformatoren, unter anderem Calvin, er schreibt: Es ist der Glaube allein, der rechtfertigt, aber der Glaube, der rechtfertigt, ist nicht allein. Genauso wie die Sonne allein die Erde erwärmt, aber die Sonne ist nicht allein, sie hat immer Licht bei sich. So hat auch der Glaube, der rettende Glaube, der wahre Glaube, der uns mit Gott verbindet, auch immer die Liebe bei sich. Wahrer Glaube misst sich an der Liebe, sowohl zu Gott als auch zu unserem Nächsten. Und unser Kapitel beschreibt uns, wie kompliziert die ganze Situation ist. Genauso wie dein Leben und wie mein Leben. Mit den vielen verschiedenen Verbindungen, in denen wir irgendwie stehen oder mit denen wir irgendwie hineingezogen werden. Und doch steht die Liebe hervor und muss sie hervorstehen. Paulus geht sogar so weit, dass er den Korinthern in 1. Korinther 13 sagt: Alle Erkenntnis und aller Glaube und alle Wohltaten sind nichts ohne Liebe. Es ist nutzlos ohne Liebe. Und in unserem Text zeigt sich die Liebe als die Gefährtin des Glaubens in drei wertvollen Eigenschaften, die wir uns kurz anschauen wollen. Diese Liebe, die Abraham beweist, sie ist vergebend. Abraham hätte sagen können: Lot, du bist wirklich selber schuld. Du erntest, was du gesät hast. Du begehrtest mit deinen Augen und jetzt musst du schlucken, was dir vorgesetzt wird. Ja, Lot, selber schuld. Und das ist eine richtige Lektion. Lot ist selber schuld. Er ist selbst nach Sodom gegangen. Und er ist dort geblieben. Und er hat diese Verbindung in einer Weise eingegangen, dass er alle Gefahren und alle Warnungen in den Wind geschlagen hat. Und wir werden sogar sehen, selbst diese Sache, dass er fast sein Leben verloren hat, dass er fast in die Sklaverei geführt worden ist. Selbst dieser Schlag, das er miterleben musste, wie er mit Sodom so gerichtet wurde und er nur mit Mühe herausgerettet wurde, selbst das reichte ihm nicht als Lektion. Kapitel 18 ist er immer noch in Sodom. Wir können wenig sagen: Lot, du bist selbst schuld. Was machst du denn auch? Was wohnst du denn in Sodom? Natürlich, das ist das, was dir jetzt blüht. Sein Streit mit Abraham, sein Umgang mit ihm, seine gierige Wahl, das alles zeigt auch darauf hin, dass Lot nicht weise und vor allem auch nicht liebevoll entschieden hat. Er hat Abraham übervorteilt, so scheint es der Text
anzuzeigen. Und Abraham hätte Grund gehabt, verletzt und enttäuscht zu sagen, Lot, die Suppe musst du jetzt selber auslöffeln. Ich habe dir oft genug geholfen. So oft geholfen. So viel, was ich für dich getan habe. Jetzt ist auch mal ein Punkt erreicht. Jetzt reicht es. Du hast mich frech übergangen. Jetzt erfährst du eben eine kräftige Lektion. Und Abraham macht es nicht. Abraham trägt Lot seine Fehler nicht nach, sondern er vergibt in Liebe. Kommt dir jemand in den Sinn, der dich verletzt hat? Der dich vielleicht sogar beleidigt hat? Und du bist enttäuscht und gekränkt und vielleicht auch ein wenig verbittert in deinem Herzen. Und dann kommt die Situation, da geht es dieser Person schlecht. Und was kommt dir als erstes in den Sinn? Ah, das ist Gerechtigkeit. Ah, das hat er verdient. Ah, danke Gott, endlich hast du mal bewiesen, wer hier auf der richtigen Seite stand. Ja, kommt das in den Sinn? Schadenfreude? Selbstgerechtigkeit? Die Liebe, die den wahren Glauben, die mit dem wahren Glauben verbunden ist, sie erbarmt sich und vergibt. Sie erbarmt sich und vergibt. Vielleicht wurdest du nicht nur beleidigt, vielleicht wurdest du sogar betrogen, übervorteilt. Du hast wirklich einen Nachteil davon getragen, einen spürbaren, vielleicht sogar einen kalkulierbaren Nachteil, weil jemand nicht aufrichtig und nicht anständig mit dir umgegangen ist. Und es bleibt dieser Stachel zurück. Oder häufig sind es einfach Unachtsamkeiten oder charakterliche Unterschiede, die zu Spannungen führen. Ja, der Gefühlsmensch trifft auf den Analytiker, der Frohsinn auf den Trauerkloß. Und irgendwie meinen beide, der andere wolle ihm etwas Schlechtes. Und in der Not zeigt sich die Liebe. In der Not deines Bruders, deiner Schwester erkennst du das Wesen deiner Liebe. Denn die Liebe, die mit dem Glauben verbunden ist, sie ist vergebend. Abraham zeigt hier ein wunderbares Beispiel, wie bereitwillig er Lot vergibt. Nicht nur, dass er nachgibt im Streit, er vergibt auch das Unrecht, das Lot ihm angetan hat. Aber mehr noch, Liebe ist auch tätig. Abraham scheint nicht lange zu überlegen, als ihm dieser unbekannte Botschafter, dieser Entkommene, diese Nachricht gibt, sondern sobald er von der Gefangenschaft Lots hört, handelt er. Er rekrutiert, er beruft sofort alle wehrfähigen Männer, die er in seinem Gefolge hat, und sie ziehen los. Wir sehen also, Abrahams Liebe ist nicht nachtragend, aber nachgehend. Liebe ist in der Bibel nicht verengt auf Gefühle und Emotionen, wie es heute so oft immer wieder dargestellt wird. Die Bibel betont die Liebe in Herzenshaltung und Tat. Da, wo die Bibel von wahrer Liebe spricht, da ist es immer in Verbindung, sowohl die Herzenseinstellung als auch die Tat, hier da, wo es praktisch wird. In 1. Johannes 3, Vers 18, da schreibt der Apostel, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten oder mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Abraham ist tätig. Die Stadt Dan, bei der Abraham die Gegner dann vertreibt und besiegt, liegt etwa 250 Kilometer von Sichem entfernt. So weit ist er ihnen nachgejagt. 250 Kilometer. Ohne Auto. Ohne Bahn. Ohne Flugzeug. Und von da aus vertreiben Abraham und seine Leute das feindliche Heer noch ein gutes Stück weiter. Bis nach Hoba, nördlich von Damaskus in Syrien. Etwa 80 Kilometer weiter. Abraham hat nicht nur herzliches Erbarmen. Seine Liebe drückt sich aus in der tätigen Hilfe.
Er wird wirklich tätig. Er macht sich auf. Er kämpft um die Liebe. Für die Liebe. Aus Liebe. Nun, wie kann das aussehen? Natürlich kann es aussehen in natürlicher Hilfe im Leben. Dein Nächster ist in falsche Bindungen geraten, in Süchte, in Gefahren, in Probleme. Er hat Mangel am nötigsten. Er kämpft mit Krankheiten, mit Schwierigkeiten auf der Arbeit. Liebe ist nicht nur ein guter Wunsch, sondern da, wo es dann auch aktiv und praktisch wird. Und tatsächlich hat sich die Gemeinde seit dem Beginn der neutestamentlichen Gemeinde immer wieder herausgestellt als solche, die nicht nur fromm redeten, sondern die aktiv, praktisch Wohltaten, Liebestaten unternahmen, die sich einsetzten für die Schwachen und für die Kranken und für die, die Mangel litten. Wir finden das schon in der Apostelgeschichte wunderbar beschrieben. Wie Barnabas, der Sohn des Trostes, all seine Habe verkauft, um der Gemeinde zu dienen, um den Armen zu dienen, um denen, die Leid tragen. Und so mancher römische Kaiser hat sich darüber empört, dass es so schwierig ist, wirklich die Christen zu bedrängen, weil sie sich untereinander so sehr helfen. Aber wir finden es natürlich auch im geistlichen Raum. Viele Geschwister, sie werden gefangen. Nicht nur in natürlichen Bindungen, in falschen natürlichen Bindungen, in gefährlichen Bindungen, sondern eben auch in geistlichen, durch falsche Lehren, betrügerische Lehren. Wie viele sind durch das Wohlstandsevangelium fortgezogen worden? Durch falsche Erwartungen und falsche Hoffnungen und dadurch nicht nur finanziell in den Ruin getrieben worden, sondern auch geistlich völlig in den Ruin getrieben worden. Wie viele werden gelockt durch falsche Erlöser, fortgezogen durch ein Scheinchristentum, in dem es nur um den Menschen geht, aber nicht um Christus. Und für eine Weile ziehen sie mit und fühlen sich völlig überlegen. Und denken, ja, komm, ihr, kleiner Haufen, die noch irgendwie so ein schlichtes, antikes Christentum führen. Wir sind doch viel weiter. Und irgendwann sind sie da und haben nichts mehr. Merken Sie, wie Ihre eigene Seele gefangen wurde. Und wie sieht es mit unserer Liebe aus? Ihnen nachzugehen. Sie in Liebe gewinnen zu wollen. Sie in Sanftmut aus falschen Verstrickungen zu lösen. Jakobus, er endet seinen Brief mit den Worten: Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verwirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jakobus, er endet seinen Brief, die letzten Verse seines Briefes ist: Denkt daran, es gibt Verirrungen von der Wahrheit und es ist ein Akt der Liebe, dass wir den Geschwistern nachgehen. Dass wir sie versuchen herauszuretten aus dieser Not. Und Liebe ist aufopfernd. Abraham, er setzt sein Leben aufs Spiel. Er setzt seinen ganzen Besitz aufs Spiel. Ja, Abraham, er liebt aufopfernd. Er ist bereit, unverzüglich sich aufzumachen und das auf eine gefährliche Mission. Das war keine Kleinigkeit. Es ist hier wirklich viel, was er investiert. Aber dennoch ist Abrahams Liebe nicht blind, wie es heutzutage manchmal auch so als heldenhaft gilt. Einfach mal Kopf ausschalten und mal einfach nur blind hineinrennen, ungeachtet all der Konsequenzen. Das muss doch Liebe sein. Nur einmal für den Augenblick
mal ganz unrational sich völlig hineinwerfen. Nein, Liebe ist nicht unrational. Abraham, er handelt im Glauben an das Wort Gottes, er handelt im Glauben an seine Verheißungen und er wusste, Gott hat alles unter Kontrolle. Und darum können wir Christen mutig sein, aber nicht übermütig. Liebe ist keine Kamikaze. Aber doch, dieses Bewusstsein ist Gott für mich. So trete gleich alles wider mich, wie wir gesungen haben. Er wird mich nicht verlassen. Er wird für mich sorgen. Ich kann mutig sein und tätig sein und mich hineingeben, weil ich weiß, Gott liebt mich. Und er sorgt für mich. Und da, wo ich hier im Glauben und in Liebe vorangehen kann, so will ich es tun im Vertrauen darauf, dass Gott es segnen kann. Und so ist Abraham, er ist mutig in der Liebe, aber auch strategisch, weise und klug. Er nimmt seine bewährten Männer mit. Er geht nicht einfach auf eine Kamikaze-Aktion. Nein, er hat Männer, die sind gerüstet für den Kampf. Die sind bewährt. Und auch nimmt er die Leute, seine Bundesgenossen mit und ihr Heer. Ja, diese drei Amoriter, mit denen er wirtschaftlich verbunden war, er nimmt sie mit, um zu kämpfen. Er gebraucht die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen. Er denkt darüber nach, wie kann ich hier Liebe ausführen in sinnvoller Weise. Er greift bei Nacht an, da wo die Feinde die Zahl seines Heeres nicht übersehen können. Er teilt das Heer auf, um von mehreren Seiten anzugreifen und so den Schrecken zu nutzen, wie wir später auch bei dem Richter Gideon sehen werden. Matthew Henry, der puritanische Kommentator, er schreibt, diejenigen, die auf Gottes Hilfe trauen, sollten dennoch in Zeiten der Not auch Gebrauch von der Hilfe der Menschen annehmen, wie es die Vorsehung anbietet, sonst versuchen sie Gott. Ja, Abraham, er hat auch durch Gottes Güte so manche Hilfen an die Hand bekommen, die er nutzen kann zur Liebe, die er nutzen soll zur Liebe. Wir sollen klug wie die Schlangen sein, sagt Jesus, aber einfältig, ohne falsch, wie die Taube. Und dennoch ist die Liebe vom Wesen her aufopfernd, verzehrend, aufreibend. Es kostet etwas. Abraham hatte keinen eigenen Gewinn davon, außer der Rettung der Geliebten. Er verweigert sogar strikt den angebotenen Reichtum von dem König von Sodom, damit nicht gesagt werden könnte, das war eigentlich sein Motiv. Und das finden wir häufig. Ja, man zettelt irgendwelche Kriege an mit ganz hehren Motiven scheinbar und hinterher merkt man, es ging vielleicht doch eher um Öl oder dergleichen. Liebe kostet Zeit. Es kostet oft Kraft und Nerven. Manchmal kostet es Geld oder auch das Ansehen der Menschen, je nachdem, wem du in Liebe nachgehst. Liebe ist aufopfernd. Und diese Liebe begleitet den Glauben Abrahams. Liebe zum Nächsten. Ohne direkten Gewinn, ohne Berechnung. Ich habe es schon genannt, finde es nach wie vor bewegend. Ein Zeugnis, das eine Familie hier über diese Gemeinde gemacht hat. Zum ersten Mal in Deutschland haben wir erlebt, Liebe, die nicht berechnend ist. Und so soll Liebe sein, die mit Glauben verbunden ist. Aufopfernde Liebe. Sich hingebende Liebe. Und ja, die Liebe ist eine Verbündete des Glaubens. Und in all den verschiedenen Fragen und Verbindungen des Lebens, was wir gesehen haben, in all diesen Aspekten, politisch und militärisch und wirtschaftlich und sozial, bei all den Fragen, die wir nur einmal so angedacht haben, ist ein Teil der Antwort, was gut und was richtig ist. Die Frage, kann ich Gott und meinem Nächsten auf diese Weise lieben? In welcher Verbindung steht es zu der Liebe zu Gott im Glauben und zu der Liebe gegenüber dem Nächsten? Oder ist das hier etwas, was einfach nur aus Selbstsucht ist? Ist es ein Bereich, der völlig von Gott ausgeschlossen ist, der einfach nur für meinen eigenen Gewinn dienen soll? Oder ist es hier etwas, was meinen Glauben an Gott, meine Liebe zu Gott bestätigen kann und sich auch beweist in der Liebe zum Nächsten? Abraham kämpfte mit den Königen Mesopotamiens aus Liebe zu Lot, nicht aus Liebe zum Reichtum oder zum Gewinn. Doch diese Liebe, die lässt sich nicht einfach antrainieren. Diese Liebe, die Abraham beweist in dieser erneuten Prüfung seines Glaubens, die lernt man nicht, indem man einfach mit liebenswerten und netten Menschen Zeit verbringt. Die Liebe, die den Glauben begleitet, sie entsteht durch die Verbindung mit Jesus Christus. Denn in ihm finden wir die Liebe, von der Abrahams Tat nur ein schwacher Abglanz ist. Denn Jesus, er machte sich auf. Nicht mit 12 Legionen Engeln, nicht einmal mit 318 Knechten. 12 Jünger hatte er. Und in den wesentlichen Punkten ging er allein. Er machte sich auf und ging den Weg zu unserer Rettung aus Liebe. Nicht 250 Kilometer zu Fuß, nein, er kam vom Himmel auf die Erde. Und er kam, um Sünder aus der Gefangenschaft des Teufels und der Sünde zu befreien, in die wir alle selbst verschuldet hineingeraten sind. Du und ich, wir haben eine falsche Verbindung eingeschlagen mit der Sünde, mit dem Teufel. Wir haben unsere Zelte, ja unser Wohnort aufgeschlagen in dem Reich Satans und Gott den Rücken zugekehrt. Ja, ihn verspottet in undankbarster Weise durch all unsere Taten, durch unsere ganze Herzensgesinnung. Aber Jesu Liebe ist vergebend im höchsten Maß. Er kam nicht zu unserer Rettung, nachdem wir ihn gerufen hatten. Er kam zu unserer Rettung aus Liebe. Er kam, um Sünden zu vergeben. Und er war tätig im höchsten Maße. Er war gehorsam sein ganzes Leben lang, damit all seine Gerechtigkeit uns angerechnet werden kann. Und seine Liebe war aufopfernd im höchsten Maße. Jesus starb am Kreuz. Er riskierte nicht nur sein Leben, nein, er opferte sein Leben freiwillig als Lösegeld für Sünder wie dich und mich aus Liebe. Diese Rettung Abrahams, sie zeigt uns in der ganzen Verstricktheit und dieser ganzen Komplexität des Lebens. Es ist die Liebe, die hinausgeht und rettet. Und es war die Liebe allein, die Liebe Christi, die Liebe Gottes in Christus, die in all diese Verstricktheit unserer Sünde und in all diese Kompliziertheit unseres Lebens hineingegangen ist und uns herausgerettet hat aus den Stricken der Sklaverei, der Sünde, der Knechtschaft des Teufels, des anstehenden Gerichtes. Er ist es, der gerettet hat. Und ihm wollen wir folgen. Und von ihm wollen wir Liebe lernen. Darum schreibt Paulus, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Möge Gott uns schenken, dass auch dein und mein Glaube gesehen wird und bewiesen wird durch eine treue Gefährtin der Liebe. Dazu helfe uns Gott. Amen.